Vielen Dank, Hannelore und Gysi und auch das Musikteam. Die Lieder waren sehr, sehr passend zu unserem Thema heute. Wie wir gelesen haben, beginnt das Buch Esra mit einem Knall. Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, würde erfüllt das Wort des Herrn, das durch Jeremia gesprochen worden war. Kein Zweifel, kein Wenn und Aber. Das Wort würde erfüllt. Und so die Frage ist, was war dann das Wort des Herrn, das durch Jeremia gesprochen wurde? Und zuerst hat Gott das so durch Jeremia an sein Volk das gesagt: Bekehrt euch, ein jeder von seinem bösen Wege und von euren bösen Werken, und so sollt ihr in dem Lande, das der Herr euch und er euren Vätern gegeben hat, immer und ewiglich bleiben. In anderen Worten, folge mir nach, bleib in der Gemeinschaft mit mir und ich werde euch segnen. Aber dann geht's weiter. Ihr wolltet mir aber nicht gehorchen, spricht der Herr, zu eurem eigenen Unheil. Und weil ihr denn meine Worte nicht gehört habt, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel. Und dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Es gab damals drei Exile, in denen das Volk Judas aus seiner Heimat nach Babylonien oder Babel vertrieben wurde. Und das erste Mal war eigentlich in 607 vor Christus. Und in diesem ersten Exil gingen dann auch die klügsten und besten Männer, so wie Daniel, Schadrach, Meshach und Abednego, nach Babylonien. 10 Jahre später, in 597, und das ist jetzt vor Christus, deswegen zählen wir dann sozusagen von hinten, 10 Jahre später dann das zweite Exil, und da hat Nebukadnezar dann die wertvollsten Gegenstände in dem Tempel mitgenommen. Noch 10 Jahre später, das dritte Exil, da brachte er dann den König Zedekia und alles andere nach Babylon oder Babylonien. Und zu dieser Zeit wurde Jerusalem dann total zerstört. Eine Gesellschaft, die sich von Gott abgewandt hatte. Was sehr traurig hier zu lesen ist, über diese Könige, von jedem von ihnen, von Joachim, von Joachim und von Zedekia, die gleichen Worte: Er tat, was dem Herrn missfiel. 2. Chronik, Kapitel 36. Man merkt hier, die Situation war katastrophal. Das Volk Juda war in Bedrängnis, aber anstatt sich an Gott zu wenden, wandten sich die Führer von ihm ab und dem Bösen zu. Und wir müssen auch mal fragen von unserer Gesellschaft heutzutage, wie ist es denn so? Weil vor 2 Jahren oder so habe ich dieses Buch gelesen von Charles Taylor, das säkulare Zeitalter oder Secular Age auf Englisch. Und er beschreibt in diesem Buch 3 Phasen der Säkularität. Zuerst sagt er, es kommt dann den Rückzug des Glaubens aus dem öffentlichen Raum. Das bedeutet, Glaube ist etwas Privates. Das ist jetzt nicht für das, was öffentlich ist. und wir haben keine Kreuze mehr zum Beispiel in Krankenhäusern oder anderen Orten, kein Gebet mehr in den Schulen, weil wir müssen einfach das trennen, das was Glaube ist, von dem, was das Leben ist, weil Glaube ist Privatsache. Das ist so eine erste Phase der Säkularität. Und man merkt das. Als ich noch in der Schule war damals, Abitur gemacht habe, dann bin ich zum Glauben gekommen. Und in unserer Schule in Südafrika, in Kapstadt, hatten wir jeden Freitag noch eine Versammlung und hatten eine kleine Andacht, hatten ein Gebet und dann kam die Ankündigung für die Woche. Und ich kam dann zum Glauben, wir waren eine kleine christliche Gruppe und wir gingen dann zum Schulleiter und haben um Erlaubnis dann gefragt, die Andachten am Freitag zu leiten als christliche Gruppe. Und erstaunlicherweise hat er uns das erlaubt. Und wenn man sagt, so die Frechheit der Jugend. Ne? Und wir gingen und wir haben das gemacht. Wir haben die damals neuesten Lieder dann auch gesungen. Unsere Zeugnisse gegeben, Bibelworte oder Andachten gehalten. Und Gott hat wirklich gesegnet in unserer Schule. Es kamen viele zum Glauben. Aus 600 Schülern eventuell so 100 sind zum Glauben gekommen. Aber der Punkt ist auch, obwohl die anderen noch nicht zum Glauben gekommen sind, es gab eine christliche Prägung in der Schule. Und genau das ist die Situation hier. Ohne diese Prägung zu haben, wird unsere Gesellschaft mehr und mehr säkular. Zweitens sagt er, dann kommt der Rückgang des Glaubens und Praxis in der Gesellschaft. Das bedeutet, mehr und mehr Menschen ziehen sich dann von der Kirche ab und zurück. Und weniger und weniger Menschen würden sich auch als gläubig bezeichnen. Das merken wir zunehmend auch hier in Deutschland. Aber dann kommt eine dritte Phase. Und diese dritte Phase ist, wo jetzt sind Menschen, die glauben, eine Minderheit. Und der Glaube wird dann in Frage gestellt und angegriffen. Und man merkt, wo die biblischen Werte und die säkularen Werte in Konflikt geraten, genau dann werden wir als Christen als fundamentalistisch oder fanatisch oder sogar als Rechtsextremen dann bezeichnet. Und ich möchte ein ganz, ganz banales Beispiel geben. Vielleicht habt ihr schon einmal einen Film gesehen und in diesem Film gibt es eine Figur, die als Christ oder als gläubig bezeichnet ist. Und diese Person ist entweder lächerlich oder unsympathisch oder als beides dargestellt. Und wir haben, Andrea und ich, wir haben vor einigen Wochen jetzt einen Film gesehen, ganz netter Familienfilm und ja, ganz nett, aber es gibt Thomas und Thomas ist der Postbeamte. Und er redet immer von Gott und von seinem Glauben in Gott, aber von allen im Film ist Thomas der Einzige, der wirklich unsympathisch, unsensibel und lieblos dargestellt ist. Und man merkt, der Produzent hat so ein Hühnchen zu rupfen. Und das ist nur ein banales Beispiel. Ein Theologe in Amerika schrieb neulich, dass viele unserer Nachbarn betrachtet das Christentum als zuerst etwas Vergangenes, und zweitens als die Ursache für die Probleme von heute. Und wir merken, dass es zunehmend so in unserer Gesellschaft. Aber dann kommt die Frage zu uns als Jesu Nachfolger. Wie steht es dann mit der Gemeinde Jesu Christi? Und eine noch mehr traurige Aussage in 2. Chronik 26 ist diese hier. Nicht nur die oberen Judas, sondern auch die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den greulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und das ist nur ein Beispiel, die haben das Gott, den Gott Molech angebetet. Und Molech war das Gott des Feuer. Und sie haben ihre Kinder geopfert in dem Feuer von Molech. Nebukadnezar zerstörte den Tempel, aber das Volk hatte ihn schon vorher verunreinigt. Und wir merken, wie die unbiblischen Werte sich mehr und mehr durchsetzen. Und manchmal auch als Christen sind wir uns nicht bewusst, wie wir beeinflusst werden und sogar unsere eigenen Werte und Denkweise werden auch verändert. Und wo haben wir zugelassen zum Beispiel, dass die Denkweisen, die Werte unserer Gesellschaft, aber auch die Ängste, und das eine Lied hat viel davon auch gesprochen, die negative Emotionen wie Vorurteile und Zorn und Hass in unser Herz, in unseren Verstand eingedrungen sind. Rod Dreher schreibt in seinem Buch, dass ein Großteil des heutigen christlichen Lebens hat wenig mit dem Christentum der Heiligen Schrift zu tun, dass Buße selbstlose Liebe und ein reines Herz lehrt und das Leiden den Weg des Kreuzes als den Weg zu Gott empfiehlt. Und Jesus hat uns aufgerufen dazu, Salz zu sein, Licht zu sein. Und wir wollen einfach beten, dass er uns hilft, dass unser Salz geschmackvoll ist und nicht geschmacklos. Lass uns dann als Gemeinde Jesu einfach für Jesus leben und ihn verkündigen, aber auch ausleben. Gott erfüllt seinen Plan. Er hat schon von dem Exil da gesprochen und das ist tatsächlich so passiert. Aber was war dann sein Plan dann für sein Volk? Diesen Vers ist uns sehr bekannt. Ich glaube, wir können alle diesen Vers auch mal zitieren. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Wir merken diesen Vers jetzt auf Karten, Geburtstagsgrüßen und so weiter und so fort. Wir nehmen diesen Vers auch als persönlichen Verheißung. Und das ist nicht falsch, überhaupt nicht. Aber es ist auch mal wichtig zu wissen, was ist dann der Kontext in der Bibel, wo dieser Vers steht. Und es steht ja genau auch in Jeremia, wo er dann zu den Menschen in Exil da gesprochen hat. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl. Und das ist der Kontext. Der Kontext ist Gottes Plan, sein Volk wieder zurück nach Israel zu schicken. Und deswegen merken wir, es geht nicht um Zerstörung. Gottes Plan ist keine lieblose Bestrafung, sondern sein Plan ist ein Plan der Gnade, Liebe, Vergebung und Versöhnung. Und die frohe Botschaft, die wir in der Bibel lesen, ist, dass Gott die Menschen einlädt, zu ihm zu kommen, Buße zu tun und ihm zu vertrauen. Und diese Geschichte hier im Alten Testament weist auf das hin, was der Herr durch Jesus am Kreuz getan hat, wo wir auch Gnade, Liebe, Vergebung und Versöhnung erfahren. Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, würde erfüllt das Wort des Herrn, das durch Jeremia gesprochen worden war. Und es ist tatsächlich geworden, durch Kyrus sind die Menschen dann auch zurück nach Israel gegangen. Was faszinierend hier ist von Kyrus, wir lesen in Jesaja, dass Gott von Kyrus sagt, er ist mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und man merkt auch, er sagt von Kyrus, er ist sein Gesalbter. Und diese Worte Gesalbter und Hirte werden meistens von Gottes Ausgewählte benutzt, aber hier von diesem heidnischen König sagt Gott, er ist mein Hirte, er ist mein Gesalbter. Auch was sehr wichtig hier zu wissen ist, Jesaja hat diese Worte 150 Jahre vor dem Geburt von Kyrus geschrieben. Und man merkt, Gott hatte sonst schon seinen Plan von Anfang an. Und ein wichtiges archäologisches Artefakt ist dieser hier. Der Kyrus-Zylinder in 538 vor Christus eingeschrieben von Kyrus. Und diese kann man noch im Britischen Museum heute sehen. So als Fakt. Es ist nicht nur eine Geschichte, man hat hier auch Beweise dafür. Auch heute noch erfüllt Gott seine Pläne. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 16 und Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und daran können wir auch festhalten, was auch immer geschieht. Jesus baut seine Gemeinde. Wir sind jetzt 40, wir, Andrea und ich, meine ich, wir sind jetzt 40 Jahre in der Mission. In diesem Jahr, in 1984, waren wir auch von Südafrika ausgesandt, nach Thailand. Wir haben ja vieles da erlebt. Und im Allgemeinen war die Gemeinde in Thailand damals sehr klein und sehr schwach. Und ich muss sagen, bis heute bleibt Thailand weitgehend unerreicht. Doch in diesen 40 Jahren haben wir viel Wachstum gesehen. Wir haben das gesehen, wo viel mehr Menschen zum Glauben gekommen sind. Und mein Gebet war immer für die thailändische Gemeinde, dass sie eines Tages auch Missionare aussenden würden. Ihre eigenen Menschen zu erreichen, die Muslimen im Süden vom Land zu erreichen, aber auch als Missionare irgendwo anders zu gehen. Und ich möchte ganz kurz drei kleine Geschichten erzählen. Zuerst Nitya. Nitya habe ich vor einem Jahr online getroffen. Sie ist in Bangkok geboren. Sie kam zum Glauben an Jesus in Großbritannien und dann aus beruflichen Gründen ist sie nach Vancouver, Kanada umgezogen. Da bekam sie eine Berufung von Gott, ihre eigenen Landsleute zu erreichen, mit dem Evangelium zu erreichen. Und sie wollte zurück nach Thailand, aber dann hat Gott ihr gezeigt, dass er dann andere Pläne für sie hatte. Und sie haben viele Thais in Vancouver, Kanada, getroffen. Und fing da an, einfach mal so Gemeindebau zu machen, Menschen einfach zu begegnen, von Jesus zu erzählen. Und am Anfang gab es eine sehr, sehr kleine Gruppe und sie haben sich dann in ihrem Haus getroffen. Aber jetzt hat diese Gemeinde, diese Teilgemeinde in Vancouver, ihr eigenes Gebäude, in dem sie sich trifft. Und Nitscha ist sozusagen die Gemeindegründerin von dieser Gemeinde. Dann vor einigen Monaten waren Andrea und ich in Thailand. Ich war eingeladen bei einer Konferenz von Mitarbeitern, die in verschiedenen Ländern arbeiten, da die Bibelarbeiten zu halten. Und wir haben Tong auch begegnet. Tong auf Deutsch heißt Gott. Und ein junger Mann, ganz nett. Und er ist in Chiang Mai geboren, wo wir dann die Konferenz hatten. Er ist ehrenamtlich dann mit den Missionaren unterwegs. Aber er hat uns mitgeteilt, dass langfristig er eine Leidenschaft und eine Berufung hat, im Süden von Thailand zu gehen, weil er möchte den Malaien, den muslimischen Malaien mit dem Evangelium erreichen. Und ich dachte, wow, was für eine Gebetserhörung. Drittens haben wir Angel begegnet. Angel, Engel auf Deutsch. Und sie und ihr Mann, er stammt aus Kanada, Steve, sie haben eine kleine Tochter. Wir hatten so ein paar Tage Urlaub dann auch in Thailand und am Urlaubsplatz von OMF haben wir dann diese Familie dann auch begegnet. Und als Andrea Angel sah, sagte sie zu mir, sie kommt mir so bekannt vor. Und dann saßen wir zusammen eines Tages zum Mittagessen und haben ein bisschen dann von ihnen gehört. Und dann haben wir erfahren, dass Angel ist in Batani geboren. Und Batani ist die kleine Stadt, wo wir in Südthailand zuerst gewohnt haben, von 39 Jahren. Okay? Und dann hat sie gesagt, meine Mutter heißt Ri. Und dann haben wir gedacht, okay, klick. Ri war damals sehr neu im Glauben und hat für uns als Haushaltshilfe gearbeitet. Und sie war in der kleinen Gemeinde in Batani. Und als Angel das gehört hat, hat sie sofort ihre Mutter angerufen und wir hatten ein nettes Gespräch mit ihr durch Video, WhatsApp, das erste Mal in 39 Jahren. Und sie ist mit Jesus unterwegs, sie hat studiert, es geht ihr gut. Aber was hier für mich wirklich so ermutigend ist, hier haben wir ihre Tochter Angel als Mitarbeiterin, als Missionarin, die dann auch mit ihrem Mann Gemeindegründung in Südthailand machen. Wieder habe ich gedacht, was für eine Gebetserhörung. Und Gott ist dabei, und Jesus ist dabei, seine Gemeinde zu bauen. Wie ist dann unsere Antwort auf Gottes Wort heute? Zuerst, Gottes Wort ist vertrauenswürdig. Wie schon erwähnt, er wird sein Wort, seine Verheißungen und seine Pläne auch erfüllen. Und die Bibel spricht zu uns persönlich. Und wenn wir die Verse in der Bibel lesen, das ist auch ein persönliches Wort an uns. Wir sehen aber auch, wie wichtig es ist, das ganze Wort Gottes zu lesen. Was es bedeutet, ein vollkommenes Bild zu haben von Gottes Wort. Das hilft uns, Gottes Charakter zu erfassen, zu verstehen, dass er ein heiliger Gott ist, der uns aber auch sehr liebt. Das gibt uns eine Vorstellung dann auch von seinem Plan für die Menschheit und für uns, die Gemeinde Jesu Christi. Und das gibt uns Hoffnung und eine Zukunft. Einfach das ganze Wort Gottes da zu lesen. Zweitens, Gott erfüllt seinen Plan in seiner Zeit. Wir wissen alle, dass die Zeit des Exils 70 Jahre dauerte. Aber von der Zeit, in der Gott durch den Propheten Jeremia sprach, über das Exil bis zur Rückkehr aus dem Exil in Esra und Nehemia und so weiter, hier reden wir von fast 200 Jahren. Und das ist sehr wichtig, das zu wissen und das wahrzunehmen. Gott tut das, erfüllt seinen Plan, aber in seiner Zeit und nicht in unserer. Ich habe auch gedacht, okay, 40 Jahre in Gottes Augen ist 40 Jahre auch nicht so lang. Aber für uns als Menschen ist es schon lang. Ich dachte auch, warum hat Gott das nicht vor 30 Jahren gemacht? Mit Tong und Angel und Nietzsche. Aber er tut es in seiner Zeit. Und drittens, wir werden ermutigt, dann auch unsere Ja zu Gott in Vertrauen und Gehorsam zu geben. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, das vielleicht dazu führt, dass wir dann auch an Gottes Gegenwart, an seine Macht oder sogar seine Existenz zweifeln. Und ich hoffe, ich bete dann auch, dass diese Geschichte heute uns hilft und uns Mut macht, dass Gott zu seiner Zeit am Werk ist und auch, dass wir heutzutage für ihn wichtig sind. Und deswegen möchte ich einfach mit diesen Worten aus Hebräerbrief Kapitel 12 auch enden. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.